Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Wir hatten angefangen, die Geschichte zu besprechen von dem 12-jährigen Jesus im Tempel. Da heißt es, das haben wir letztes Mal besprochen, da die Tage vollendet waren, Lukas 2 steht es, da die Tage vollendet waren des Festes und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus zu Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Und nun der Text für heute. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und gingen eine Tagereise weit und suchten ihn unter ihren Gefreunden und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wiederum nach Jerusalem und suchten ihn. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Darf ich mal eben fragen, wir haben eine Änderung getroffen, es hieß immer, unter der Galerie können Sie nicht verstehen. Da haben wir ein paar Lautsprecher eingebaut. Können Sie mich jetzt hinten gut verstehen? Ja, danke schön. Bitte das noch zu ändern hier, das liegt nicht. Lieben Freunde, das ist eine aufregende Geschichte. Einem Jungen, der zum ersten Mal im 12. Lebensjahr mit seinen Eltern zum Passafest nach Jerusalem darf. Wie da, als das Fest zu Ende ist, die Eltern im Trubel des Aufbruchs ihn verlieren, wie sie ihn unter Schmerzen suchen an allen möglichen Plätzen, wie ihre Not steigt und sie dann ihn schließlich finden und in einer wirklich merkwürdigen Situation, als wenn ich euch wende unter lauter Bischöfen und Oberkonfialräten. So. Aber darauf kommen wir dann noch. Das kriegen wir später vielleicht in so einem Fall zu sagen. Man kann diese Geschichte ansehen als die Geschichte eines Jungen, der unverantwortlich handelt und seine Eltern in Not bringt. Und am Schluss sich als ziemlich frühreif rausstellt. Was meinen Sie, wie oft ich das als Jugendpfarrer erlebe? Spätabend Telefon. Herr Pastor, unser Junge ist verschwunden. Wie verschwunden? Ihr seid 3 Tagen nicht nach Hause gekommen, ne? Ja, wo kann der sein? Ja, das wissen wir nicht. Wir haben ihn überall gesucht. Wenn ich erzählen wollte, wie oft ich das erlebt habe in meinem Leben. Man kann diese Geschichte natürlich in die Rubrik dieser Geschichten von Jungs tun, die nicht recht wissen, das gibt dem Alter, was ihren Eltern antun mit sowas. Aber dann hat man die Geschichte wirklich total missverstanden. Gründlich missverstanden. Was ich jetzt sagen will, meine Freunde, ist unendlich wichtig zum Verständnis der Geschichte. Und ich hoffe, dass Sie gekommen sind, um zu verstehen. Der 12-jährige Knabe, der hier sitzt, ist auch als 12-jähriger der Sohn des lebendigen Gottes, von dem in der Bibel steht, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig, auch im 12-Jährigen. Und in der ganzen Geschichte redet und handelt dieser Jesus als einer, der seine Gottessohnschaft kennt und um seine Sendung vom Vater weiß. Auch in der Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel haben wir es zu tun mit dem Sohne Gottes, von dem es in der Bibel heißt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Sie haben keine Chance, Kind Gottes zu werden, es sei denn, sie nehmen diesen Jesus auf. Das gilt schon vom 12-Jährigen. Ich bitte Sie, kleine Kinder oben abgeben, nicht? Das stört furchtbar. Wir haben oben einen Kindergarten und geben Sie kleine Kinder das nächste Mal oben ab. Im 2. Stock ist ein Kindergarten. Nicht? Wir haben es hier in jedem Falle auch beim Zwölfjährigen mit dem Sohn Gottes, mit dem Heiland der Welt, dem Erlöser zu tun. Und weiter, alles was Menschen mit diesem Heiland erleben können, das ist keimhaft in dieser Geschichte enthalten. Also bitte, tun Sie es raus aus der Kathothek der Lausbubengeschichten, da gehört die Geschichte in keiner Weise hinein, sondern sie gehört in die Kathothek der Geschichte, was Menschen mit Jesus erleben, da gehört sie hinein. Wenn ich jetzt eine Überschrift für unseren Text suche, darf ich noch mal eben lesen. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefreunden, unter den Gefährten und gingen eine Tagereise weit und suchten ihn unter Gefreunden und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wiederum gen Jerusalem und suchten ihn. Ich möchte es überschreiben, der verschwundene Jesus. Der verschwundene Jesus. Und möchte drei Dinge dazu sagen. Erstens, verloren im Trubel der Welt. Sehen Sie, es gingen tausende Menschen nach Jerusalem zum Passafest. Da war ein Gewühl in Jerusalem. So ein Gewühl, wie es in diesem Sommer sein wird, wenn hier Deutsch-Sängerfest ist, wissen Sie? Und 150.000 Sänger hier in Essen mit Anhang aufkreuzen. Nicht? Das gibt ein Getümmel. So war noch viel mehr das Passafest in Jerusalem. Und ich kann mir vorstellen, wie tumultuarisch es zuging, wenn das Fest zu Ende war. Und die Karawanen und Reisegesellschaften und Einzelwanderer und was weiß ich alles abreißen. Wie die Straßen verstopft waren. Welch ein Trubel war in den Häusern, in den Herbergen, in den Zeltlagern. Das gab es da auch vor der Stadt, Riesenstadt, große Zeltlager. Ein ungeheurer Trubel. Und in dem Trubel, in dem Getümmel, verloren die Eltern, der Josef und die Maria, Eltern ist noch verkehrt ausgedrückt, verloren Josef und Maria den Knaben Jesus. Sie verloren ihn. Und genau das ist es, was Millionen Menschen erleben. Menschen, denen es vielleicht einmal selbstverständlich war, dass man Jesus hatte. Menschen, die vertraut waren mit ihm, verloren ihn im Getümmel des Lebens. Verloren ihn im Getümmel des Lebens. Kann mir denken, dass so Leute hier sitzen. Es liegt mir sehr nah, davon zu sprechen, weil es mir selber so gegangen ist. Sehen Sie, mein frommes Elternhaus, da gehörte Jesus dazu. Ich habe erst später begriffen, warum es bei uns so schön war zu Hause, weil Jesus da war, warum es so fröhlich war, warum da ein Glanz drüber war in meiner Jugend, weil Jesus da war, habe ich später begriffen. Das war so selbstverständlich. Und dann kam ich mit 17 Jahren von zu Hause weg, in eine ganz gottlose Umgebung. Und in dem Getümmel verlor ich Jesus. Ich habe ihn verloren. Und habe gelernt, was ich mit allem Nachdruck sagen will, dass ein Leben ohne den Versöhner, ohne den Erlöser, ein Leben ohne Gnade ist. Nur in ihm ist die Gnade erschienen. Ein Leben ohne Halt ist. Ohne Trost. Ich weiß, dass Sie sagen, das ist doch übertrieben. Mensch, wir kennen eine Menge Leute, die sind sehr ordentlich und so weiter. Das sei es nicht übertrieben. Nachdem ich 40 Jahre in Essen Pfarrer bin, sage ich Ihnen, ohne Jesus ist jedes Leben. Ohne Halt, ohne Trost, ohne Kraft sitzt der Wurm drin. Ich glaube das nicht mehr. Ich glaube das nicht mehr, dass man auch ohne ihn ein nettes Leben führen kann. Ich glaube es nicht mehr. Führen Sie mich hin. Da wollen wir eine Stunde sprechen und wollen feststellen, wie es da aussieht. ist in keinem anderen Heil. Und ein Leben ohne diesen Heiland ist ein heilloses Leben. Und ich hatte ihn verloren. Im Getümmel des Lebens verloren, wie die Eltern. Und sehen Sie, darum bewegt mich das so fantastisch. Was ich unablässig erlebe, des Jungens, den hier in unserer Gemeinschaft Jesus begegnet ist und den er selbstverständlich ist, des Jungens dann eines Tages aus unserer Gemeinschaft hinausgehen. Der Weg führt sie hinaus. Wie viele haben da im Getümmel Jesus verloren? Der Apostel Paulus erzählt einmal von einem Freund, in einem Sätzchen sagt er die Geschichte dieses Freundes, der hieß Demas. Von einem Freund, der Jesus verloren hat. Er sagt, Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen. Nur ein Satz. Man müsste ja taub sein, wenn man dem Sätzlein nicht das Weinen des Paulus spürte um den Freund, den er verloren hat. Den Freund, der Jesus verloren hat. Im Getümmel der Großstadt. Im Getümmel der Verlockungen einer Großstadt. Hat er was zu bieten, nicht? Kann ja nicht immer so engherzig leben. Er hat mich verlassen und die Welt lieb gewonnen. Er hat Jesus verloren. Meine Freunde, die Jünger Jesu haben ihren Heiland auch mal verloren. Wie die Eltern Jesu hier. Aber die Jünger haben Jesus nicht verloren, weil die Welt sie weglockte von ihm. So primitiv waren sie nicht mehr. Da hat Petrus mal gesagt, wohin sollen wir denn gehen? Das ist doch kümmerlich. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und doch haben sie ihn verloren, als er im Garten Gethsemane verhaftet wurde. Da verließen ihn alle und flohen. Da haben sie Jesus verloren. Da verließen sie ihn alle und flohen. Und da haben sie Jesus verloren. Das waren Tage voll großer Dunkelheit. Da waren nicht die Verlockung der Welt schuld, sondern da waren Angst vor Menschen. Das sahen die Leute. Verfolgungszeit. Und da war der stumpfe Sinn schuld, der das Kreuz Jesu nicht will und nicht fassen kann. Es gibt vielerlei Gründe, dass man Jesus verliert im Getümmel. Es gibt vielerlei Gründe. Ich las in diesen Tagen gerade einen sehr interessanten Bericht eines jungen Theologen, der sich mit dieser wunderlichen modernen Theologie auseinandersetzt. Und er kann dabei gar nicht anders als ein bisschen biografisch werden. Und dann erzählt er, wie er über sein Theologiestudium Jesus verloren hat. Leute, was verstehen von moderner Theologie? Er hat noch eine Predigt gemacht, aber er hat Jesus nicht mehr. Er hat ihn verloren. Ist nicht mehr da. Hängt in die Luft. Und meine Freunde, weil ein Leben ohne Jesus, ein Leben ohne Kraft und ohne Halt und ohne Gnade ist, und weil alle Weisheit der Welt die Probleme meines ganz persönlichen Lebens nicht lösen kann, kam der junge Mann in große Not und Schuld. Mir durchaus klar. Und er erzählt, das ist ergreifend, wie er dann eines Tages in seiner Verwirrung einen Seelsorger aufsucht, einen schlichten Bruder. Er nennt ihn den stillen Zuhörer, einen, der zuhören konnte. Und da hat er diesem stillen Zuhörer sein Herz ausgeschüttet. Und dann sagt er wörtlich, das ist so wundervoll. Und als ich fertig war, sagte mein stiller Zuhörer nur, und jetzt wollen wir das alles Jesus sagen. Und dann faltet er die Hände und da schreibt dieser junge Theologe, und es gefiel Gott in diesem Augenblick, mir seinen Sohn zu offenbaren. Dass da einer personales Verhältnis zu Jesus hat, wir wollen alles Jesus sagen. Aber verstehen Sie, der hat in der Weisheit der Welt, als Theologe, das gibt es, Jesus verloren. Oh, es gibt viele Wege, Jesus zu verlieren. viele Möglichkeiten. Und ich sage nochmal, ich rechne mit, dass hier Menschen sitzen, die Jesus verloren haben. Da war mal was. Aber das ist lange her. Es ist sehr gnädig von meinem Heiland, dass er je und dann Verlorene selber suchen geht, wie er es bei dem jungen Theologen gemacht hat, wie er es bei den Jüngern gemacht hat. Und so hat er es bei mir auch gemacht. Aber er macht nicht immer. Möchte ich euch offen sagen, man kann verloren gehen, weil man Jesus verloren hat. Endgültig. Jesus hat den Judas nicht zurückgebracht. Er hatte Jesus verloren und dabei blieb es. Und mir graust, dabei bleibt es in Ewigkeit. Judas hat sein Heiland verloren. Und darum ist so unerhört wichtig, dass die, die ihn mal hatten, jetzt heute zurückkehren zu Jesus. Es sitzen hier Leute, denen ich nur sagen kann, kehren Sie heute um und bekehren Sie von ganzem Herzen. Und darum ist so wichtig, dass die, die ihm gehören, bei ihm bleiben. Bleiben. Es gibt einen Vers, bei dir, Jesu, will ich bleiben. Jesus sagt selber, bleibet in mir und ich in euch. Und er braucht dann ein ganz unerhörtes Bild, wie die Rebe am Weinstock. Wie die Rebe am Weinstock. Nun, ich muss weitergehen. Der verschwundene Jesus. Im Trubel war er verloren gegangen. Jetzt kommt mein zweiter Punkt. Die Vernunft führt in die Irre. Die Vernunft führt in die Irre. Ich muss das sagen, wir kommen in eine neue Zeit der Aufklärung. Da muss das ganz deutlich gesagt werden. Die Vernunft führt in die Irre. Habt das mit zweiten Teil. Vernunft führt in die Irre. Ich möchte euch alle mitkriegen, dass da keine Abschaltung ist. Sehen Sie, wir kehren zu der Geschichte zurück. Da haben also die Eltern Jesu auf einmal ihren Sohn verloren. Der Pflegevater Josef und Maria, er ist weg. Zuerst ein panischer Schrecken und dann, ich kann mir das gut vorstellen, so wird es gewesen sein, glauben Sie mir, ich kenne die Männer. Dann hat der Josef gesagt, also jetzt mal keine Panik, mal Ruhe. Wir wollen dreimal tief, vielleicht manchmal sind es auch die Frauen, die Männer sind voll Panik. Das gibt es auch, nicht wahr? Also eins von beiden ist immer da, was in dem Augenblick sagt, jetzt keine Panik, wir wollen dreimal tief atmen und überlegen. Ehe man lossucht, muss man überlegen. Und dann haben sie einen vorzüglichen Gedanken und der ist natürlich schon mit dem ersten Karawane losgereist, mit den Leuten, die nach Nazareth reisen. Völlig klar. Und dann müssen wir hinterher. Meine Freunde, es ist immer gut, wenn man nichts übereilt und erstmal ruhig überlegt. Meine Freunde grinsen, weil sie denken, Pastor Wusch hätte sehr viel Mühe gespart in deinem Leben, wenn das immer gemacht hätte. Und meine Jungs hätten sich manchen Blödsinn erspart, wenn sie dreimal tief geatmet hätten, erstmal die Vernunft eingeschaltet hätten. Das ist immer eine gute Sache. Nur, lieben Freunde, Jesus gegenüber genügt es nicht. Jesus gegenüber genügt unsere unerleuchte Vernunft nicht. Die Eltern waren taglang gereist, kommen zu der vorgereisten Karawane und fanden ihn nicht. Die Überlegung war für die Katze intakt, vergeblich oder was sie dafür ausgedacht hat. Das scheint mir das entscheidend Wichtige zu sein in dieser Geschichte. Dass unsere klugen Überlegungen, die fürs ganze Dasein außerordentlich brauchbar sind, oh, die kopflosen Leute sind was Fürchterliches, nicht? Dass unsere klugen, vernünftigen Überlegungen nicht genügen, wenn es sich um Jesus handelt. Wenn es sich um Seligwerden handelt, wenn es sich um Gott handelt, dann genügt unsere Vernunft nicht. Das kann ich gar nicht laut genug hämmern. Sehen Sie, wie heißt es hier? Sie meinten aber, er wäre bei den Gefährten. Sie meinten, es gibt unzählige Menschen, die an Jesus ihr Leben lang vorübergelaufen sind, weil sie was Kluges meinten und sich von der unerloschten Vernunft raten ließen. Ganz Essen ist religiös. Es gibt keine Atheisten in Essen, nicht wahr? Der Gottlose sagt, ich glaube an Herrgott. Aber sie lassen sich von der Vernunft raten, von der unerleuchteten Vernunft. Sie meinen. Und darum auf ihr Weg. Habe ich deutlich jetzt gesagt? Ja, ich kann nicht gar nicht deutlich genug rote Signalflaggen aufziehen. Lassen Sie mir ein paar Beispiele brauchen. Sie meinten, die Pharisäer zur Zeit Jesu meinten, was die Pharisäer heute auch unter ihnen meinen, ich bin doch gut. Der olle Kant hat recht gehabt, nichts ist wichtiger als der gute Wille. Weiterbringen was. Und damit immer zufrieden. Und damit muss Gott zufrieden sein. Und dann meinen sie, sie könnten vor Gott bestehen und selig sterben. Meine Freunde, weil sie in ihren eigenen Augen gut sind, in ihren eigenen Augen, meinen sie, sie müssten auch in Augen Gottes recht sein. Was wird das für ein Schrecken sein, wenn am jüngsten Tag die Toten auferstehen, wir alle. Und sage, wenn sie nicht glauben, dann warten sie es nur ab. Wenn die Toten auferstehen und die Bücher aufgetan werden, das Buch ihres Lebens aufgetan wird und alle Sünde an den Tag kommen, wenn sie nicht glauben, warten sie es ab. Ich glaube dem Worte, wir trauen seinem Worte. Wir haben eben gesungen, wir trauen seinem Worte. Was wird das für ein Schrecken sein? Wie wird am jüngsten Tag Welten zusammenbrechen, wenn die Menschen merken, mein Meinen war eine große Narrheit. Ich habe mir von der Vernunft raten lassen, wenn es um Seligwerden ging, und hat meine Vernunft mich verführt. Sehen Sie, die Maria und der Josef, die liefen der Irre eine Tagereise hin, eine Tagereise her, weil sie meinten, ihre Überlegung könnte sie zu Jesus führen. Wo es um Jesus handelt, genügt unsere Vernunft nicht. Verzeihen Sie, wenn Sie sagen, das hat er jetzt aber 25 Mal gesagt. Man kann es heute 55 Mal sagen, dann glaubt mir das der Mensch noch nicht. Sehen Sie, wird die Geschichte erzählt in der Bibel, wie der Apostel Paulus nach Athen kommt und auf den Marktplatz den Gelehrten, den Stoikern, Epikuräern predigt, dass Gott in Jesus zu uns gekommen ist, dass er unsere Sünden ans Kreuz getragen hat und auferstanden ist von Toten und Richter der Welt ist. Da wird erzählt, dass diese klugen Leute, diese Philosophen ihn einfach auslachten. Was will dieser Quatschkopf, dieser Lotterbube sagen? Sie meinten, ihre Religion und Philosophie sei dem Evangelium Gottes turmhoch überlegen. Als ich neulich in Göttingen Vorträge hatte, so bin ich in meinem Leben schon lange nicht mehr fertig gemacht worden. Sie meinten, so dumme Sachen kann man heute nicht mehr verkünden. Ihre Vernunft verführt sie, dass sie nicht wissen, es ist in keinem anderen Heil als in Jesus, dem gekreuzigten, auferstandenen Heiland. Wie kann die Vernunft einen Menschen verführen? Genau wie die Leute unserer Tage, meine Freunde, die Menschen unserer Tage, bitte, und viele sitzen so hier, die meinen, ist so ein bisschen natürliche Religion, Herrgott und so, nicht? Und ein bisschen Vernunft und ein bisschen Tüchtigkeit, und so dieses Cocktail so nicht schön gemischt, das genügt doch, um selig zu werden. Ich sage Ihnen, es genügt, um in die Hölle zu kommen. Hier gilt nicht Ihre gute Meinung, sondern das Evangelium sagt, wir sind allzumal Sünder und können nur gerecht werden durch den, der am Kreuz für uns starb. Nur. Da war, unser Meinen, unser gefährliches Meinen, da war in Korinth eine Gemeinde, Die hat es begriffen, dass nur der Glaube an den gekreuzigten Sohn Gottes erretten kann. Hatten die begriffen? Schön, ne? Und nun haben sie weiter, von da ab haben sie gemeint. Dann haben sie gemeint, ja Mensch, dann ist aber eine einfache, schöne Sache. Dann glauben wir an Jesus und von da ab können wir leben, wie wir wollen. Da können wir unseren Trieben alle Zügel schießen lassen. Jesus vergibt ja. Jesus vergibt ja. Nur nicht auf die Werke vertrauen. Jesus vergibt. Und dann kamen die schändlichsten Sachen vor. Sie meinten, das ginge auch. Und da hat Paulus mit aller Schroffheit ihnen sagen müssen. Nur wer vom Geiste Gottes getrieben ist, ist ein Kind Gottes. Welche Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Haben Sie gehört? Welche Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Oh, meine Freunde, wie verführt das Meinen, dass wir an Jesus vorüberkommen. Ich hoffe, Sie haben es verstanden. Bei ihm genügt nicht die Vernunft. Da müssen wir, das müsste ich jetzt auch 55 Mal sagen, da müssen wir erleuchtet werden durch den Heiligen Geist Gottes. Und lieben Freunde, die Welt macht religiös oder so, meinen, was sie will. Es bleibt bei dem Wort, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Ist ihm eine Torheit. Das Wort vom Kreuz, eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Ich wünschte Ihnen, dass Sie die stolze Wort mitsprechen können. In Demut, weil es ja Gnade ist. Uns hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Gott schenke uns erleuchte Augen des Verständnisses durch den Heiligen Geist. So, jetzt noch kurz ein drittes. Der verschwundene Jesus. Im Trubel verloren. Die Vernunft führt irre. Ja, das ist schlimm, aber ich bin gleich fertig, keine Bange. Ich muss drittens noch sagen, eine schlimme Enttäuschung. Eine schlimme Enttäuschung. Siehst, also da der Josef und Maria, da heißt es, sie meinten, er wäre unter den Gefährten. Da steht im Griechischen so ein interessantes Wort, eine Einzahl. Die Griechisch können, he synodia. Das heißt eigentlich die Straßengemeinschaft. Man könnte übersetzen die Reisegesellschaft. Die Reisegesellschaft. Die Karawane. Verstehen Sie? Eine geschlossene Sache. Sie meinten, bei der Reisegesellschaft, die nach Nazareth nach Hause zieht, da muss er doch sein. Hätte ich auch gedacht. Welche Enttäuschung. Wo man Jesus vermuten konnte, da war er nicht. Haben Sie begriffen? Wo man Jesus vermuten konnte, mit Recht und Fug, da war er nicht. Welche Enttäuschung. Also sehen Sie, in meinem lieben Wahlheimat-Württemberg hat es so viele Väter im Glauben gegeben. Durch die Jahrhunderte so richtige Männer, von denen durch Jahrzehnte hindurch Wirkung ausgeht. Und in der Lebensgeschichte von einem dieser schlichten Männer, dieser Väter im Glauben, las ich, wie er als Junge in eurem Alter ein Ekel hat vor den schmutzigen Vergnügen seiner Kameraden und ein Hunger, ganz unbestimmbaren Hunger nach Freiheit und Kraft, nach einem neuen Leben. Er hat einfach einen vom Geist Gottes gewirkten Hunger nach Gott. Aber war die Zeit der Aufklärung am Anfang des vorigen Jahrhunderts und kein Mensch versteht ihn. Und da kommt er eines Tages in der Kirche vorbei, wie gerade die Glocken läuten. Und da denkt er, so etwa, da drin ist doch eine Karawane, die zum Himmel reist. Was anders könnte so eine Versammlung in der Kirche sein, nicht? Als eine Synodia, eine Weggenossenschaft, die zum Himmel reist. Vielleicht finde ich da Rat. Und da geht er in den Gottesdienst. Das ist erschütternd geschildert. Ich erzähle es in meinen Worten. Er drängt sich auf die Galerie in der Dorfkirche. Und das ist zuerst mal erschüttert, dass alle Leute sich über schrecklich belanglose Sachen leise flüstern und unterhalten. Er dachte, diese Reisegesellschaft müsste jetzt erfüllt sein mit großen Dingen. Ja, er hört, wie hinter ihm zwei sich ganz scheußlich zanken, so leise, aufgeregt. Er sieht ein paar Mädels, die offenbar nur gekommen sind, um irgendwelche Jungs zu treffen und sich ihnen bemerkbar zu machen mit Gekicher und Getöse. Und sie ist ziemlich entsetzt. Und dann geht der Gottesdienst an. Und dann ist so ein kläglicher Gesang, die Hälfte sind gar nicht mit. Wie denkt er? Ist das der Gesang der Reisegesellschaft zum Himmel? Der Gesang der Erlösten? Wie da sitzen und den Mund zu halten? Und zuhören, wie schön der Organist spielt? Und als dann die Predigt auch noch glücklich ein Gemisch ist von Religion und Lebensweisheit, da steht er leise auf und geht raus und weiß, es ging ihm wie den Eltern Jesu. Sie meinten, er wäre in der Karawane, unter der Reisegesellschaft nach Hause zog und suchten ihn, und da sie ihn nicht fanden. Verstehen Sie, was ich sagen will? Das Erschrecklichste, das es geschehen kann, dass Jesus nicht in der Karawane ist, wo man ihn suchen müsste. Man muss jeden unserer Gottesdienste, unserer Jugendkreise, Jungskreise, Abteilungen, Mädchenkreise fragen, sag mal, ist Jesus bei euch? Nicht, ist bei euch was los? Ist Jesus da? Finden hungrige Seelen bei euch Jesus? Begegnet hier der Mann mit den Nägeln malen, die von Erlösung sprechen, den hungrigen Seelen? Unser ganzer kirchlicher Betrieb, meine Freunde, ist die Frage, ist Jesus dabei? Eine Reisekarawane, die nach Hause zieht und er ist gar nicht dabei, wo man ihn suchen könnte? Das ist die Frage an die Kirche. Nicht, ob sie modern ist. Ach du lieber Himmel. Nicht, ob sie Erfolg hat. Sondern ob Jesus dazwischen ist, der wirklich existierende Heiland. Und das ist die Frage an unsere Gemeinschaft hier, an unseren Gottesdienst, an unsere Bibelstunde. Die Frage jetzt an unseren Gottesdienst, ob jetzt, heute, hier Jesus ist. Sonst wäre es besser, die ganze Sache denn hier nicht stattgefunden. Wenn Jesus nicht da ist, wo man ihn mit Recht und Fug suchen sollte. Ich weiß von Diakonenanstalten, Missionshäusern, da kann sie Jesus doch vermuten. Und er ist nicht mehr da. Nicht dabei. Ist Jesus hier? Ist Jesus in eurer Abteilung? Ich frage jetzt nicht nach dem Schaum, den ihr macht. Ist Jesus dabei? Meine Freunde, wenn das der Fall ist, dass der Heiland der Welt da ist, wenn das der Fall ist, dann soll es uns völlig gleichgültig sein, ob die satten Leute, die Selbstgerechten oder Sünder uns verachten und verspotten. Das soll uns dann gleichgültig sein. Ich möchte in der Karawane reisen, wo er dabei ist, mit seinem Geist und Gaben. Lassen Sie uns beten. Ach Herr, ich bin dir so dankbar, dass man dich nicht vergeblich sucht, wie Maria dich fand. Dürfen wir dich auch finden. Und ich möchte dich bitten, lieb, dass hier Menschen dich finden und dann bei dir bleiben. Wirke hier doch Wiedergeburt und Durchbrüche, die bleiben ins ewige Leben. Gib, dass wir nicht einen Schaum machen hier, sondern dass hier wirklich dein Reich gebaut wird. Amen.